Hi und herzlich willkommen zum Lighthouse Worship Podcast, wo wir zusammen im Norden abtauchen wollen in die Lobpreiskultur, was Worship ist und was Gott für uns parat hält. Ich bete, dass wir, wie in Sprüche 29 steht, wir wirklich eine Offenbarung bekommen von dem, was Lobpreis bedeutet. Denn ohne Offenbarung verwildert das Volk und das wollen wir nicht. Wir wollen wachsen, wir wollen größer werden in Christus, wir wollen mehr verstehen und mehr an das herankommen, was sein Herz ist. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass heute Mike Stein bei mir ist, Freund, nicht nur in Christus, auch persönlich, langjähriger Weggefährte. Mike, wir haben zusammen sehr viel Zeit in Hamburg, in der Elim, Mundsburg verbringen dürfen, in der Youth Alive damals. Haben eine sehr große, prägende Zeit mitbekommen, durften selber viel mit anpacken, aber vor allem schätze ich dich als Lobpreisleiter, als Leiterperson, auch als Gläubiger mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deiner Ehefrau, mit dem, wie du durch das Leben gehst mit Jesus. Auch aus der Prägung, aus der du kommst, davon zu lernen, zu profitieren, das war mal eine Freude für mich. So freue ich mich heute mit dir abzutauchen, ein bisschen in, was denn Mike Stein aus der Hate Church und aus dem Lobpreis-Leiternetzwerk Hamburg sagt, was Lobpreis ist, was Lobpreis für dich bedeutet und auch was du dir wünschst für den Norden. Von daher erstmal herzlich willkommen und vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir.
Danke. Danke, Nico. Die Einleitung bringt dann ja fast zum Wein.
Bitte nicht.
Das kann ich nur zurückgeben, Bro. Es ist eine schöne Vergangenheit gewesen, in die ich auch irgendwie ja, sehr positiv zurückblicke. Und Gemeinschaft mit dir, mit euch als Family ist immer wertvoll. Und von daher danke für die Einladung und für ja, irgendwie all das, was auch kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Gott bereitet viel vor, von dem wir gerade nur einen Teil sehen, aber ich liebe das immer mehr davon offenbar zu bekommen, so wie du auch gesagt hast. Ja, ich bin Mike Stein, Mike Oliver Stein. Meine Eltern haben gedacht, der Zuname mit Bindestrich ist doch richtig super. Jetzt habe ich das Problem, ich muss den immer angeben, wenn es um was Rechtliches geht, weil der Bindestrich macht es zu einem Vornamen. Ja. Ja, haben gerade ein Haus gekauft und da war, naja, egal. Ich bin 33 Jahre und lebe noch im schönen Barmbek in Hamburg. Sehr zufrieden mit meiner wunderschönen Frau Anna Stein und meinen zwei Kids, Luke und Mia. Die sind 6 und 3 Jahre. Ja, Luki kommt jetzt in die Schule. Das ist gerade für uns irgendwie eine sehr spannende Phase mit jetzt demnächst Umzug, Schulewechsel und all diesen Dingen. Von daher... Ja, aufgeregt in vielen positiven Dingen, auch ein bisschen aufgeregt mit dir zu sprechen über Lobpreis, die Vergangenheit, die Zukunft, aber voller Freude.
Schön. Danke, Mike. Ja, wir haben mal gesagt, wir wollen ein bisschen mehr kennenlernen, die einzelnen Personen, die so aktiv sind, gerade auch als Lobpreisleiter, nicht nur für die Leiter selbst, sondern auch für die Teams Inspiration zu geben. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, in welcher Gemeinde ihr gerade seid, was so dort deine Aufgabe ist und ja, was ihr in der Hate Church vorhabt.
Ja, genau, ich komme gebürtig aus der Elimkirche. Hätte die Elim in Kreissaal gehabt, wäre ich wahrscheinlich dort auch geboren worden. aber ja, da bin ich aufgewachsen, groß geworden. Da schlägt auch immer noch ein Stück weit mein Herz. Und Victor hat vor, ich glaube, jetzt ist es mittlerweile 2, 2,5 Jahre her, aus der Elim heraus eine neue Gründung gestartet mit dem Namen Hey Church. Und dort bin ich in das Gründungsprojekt mit eingestiegen. Und ja, war dann eigentlich von Tag 1 an auch so mit Dave und der kleinen Crew zusammen für den Lobpreisbereich zuständig, da drüber nachzudenken, wie soll das aussehen. Gerade auch, weil wir eine recht multikulturelle Gemeinde sind, ja, mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten, vom Fernen Osten bis zum Nahen Osten, über auch amerikanischstämmige Wurzeln. Also viel dabei, natürlich auch viele afrikanische Freunde und Geschwister, was es sehr spannend macht, wenn man darüber nachdenkt, wie ist jeder von denen auch ein bisschen in der Lobpreisgeschichte geprägt und wie wollen wir Lobpreis und Anbetung leben. Genau, das ist also nach wie vor auch meine Hauptaufgabe, den Lobpreis zu gestalten aktiv, aber auch nachzudenken, wie und wohin kann sich das Ganze entwickeln und vor allen Dingen auch, wie können wir ja, neben dem aktiven, operativen Geschäft auch so eine kleine, ja, Schule heranziehen, dass man junge Leute, die Bock haben auf Musik oder auch ältere Leute, einfach mit in den, ins Geschehen hineinnehmen kann.
Ja, ja. Cool. Sehr viel Neues zu prägen, aber vor allem bist du selber ja auch sehr lange geprägt worden in der Zeit in der Elim, in der Mundsburg. Und das wäre so ein bisschen meine Frage, wenn du so ein bisschen zurückschaust über all die Jahre, die du jetzt schon selber Musik machst oder auch Teil von Lobpreiskultur bist. Wie würdest du sagen, was war so mit einer der prägendsten Zeiten für dich persönlich, die dich geschliffen haben, die dich geformt haben, wo du sagst, das hat einen großen Impact auf das gehabt, wo du jetzt heute stehst?
Ich glaube, durch die Jahre weg waren alle Phasen prägend. Und ich glaube, ich könnte sogar eine rote Linie zurückziehen bis 2005 und zu sagen, also die ersten Jahre dort waren ebenso prägend für die darauffolgenden 10 Jahre. Und das war insgesamt einfach ja eine sehr spannende Zeit. So, ich habe damals Lars Fliss, der in der Elim Harburg war und ist, ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, du weißt es vielleicht eher, aber der war derjenige, der in der Elim so dieses Jugendlobpreisgeschehen geleitet hat. Und er hat Wind bekommen, dass ich Klavierunterricht hatte, so rund 2000 bis 2005 und so weiter. Und dann meinte er, hey, du spielst doch Klavier, wir bräuchten da noch jemanden, hast du nicht Lust, einfach mal mitzuspielen? Mhm. Ja, und dann war das so. Man wurde recht schnell dann ins kalte Becken geworfen und wusste gar nicht, worauf man sich einlässt. Aber zack, ja, nächsten Samstag, dann kommst du zur Probe, dann war's. Und dann war ich quasi dabei vor dem Jugendgottesdienst in der Probe, in der Bandprobe mitzuspielen und ein bisschen Wind zu bekommen, wie das so lief. Mhm. Und habe dann dort angefangen, Klavier zu spielen. Da war ich, glaube ich, 15, 16 oder so. Ja, und so zog sich das dann weiter. Irgendwann war die Frage, Lars ging, glaube ich, entweder in andere Projekte oder musste die Leitung abgeben. Dann war die Frage, wer übernimmt das? Und dann hat zeitweise, genau, gab es dann 2 Teams, die dann entstanden sind, rund um Dave und Adrian. Mhm. Und danach musste ich sozusagen nachrücken, als die Elim die Sternschanze gegründet hatte. Und dann war ja ich auf einmal in der Leitungsverantwortung der einen Jugendband, zusammen mit Dave, der die 2. Jugendband geleitet hatte. Mhm. Und jede dieser kleinen Phasen, du fragtest ja, was war wie besonders prägend. Ich glaube, jede dieser kleinen Phasen war einfach besonders prägend und hatte so seine Schwerpunkte. Ob es in der ersten Phase darum ging, ach Hilfe, jetzt muss ich live Klavier spielen im Lobpreis, ich will keine falschen Akkorde drücken, weil das hört man draußen. Und wenn man, dann ging es sehr stark darum, wenn es musikalisch nicht die Qualität hat, die man sich wünscht, dann werden andere Leute vielleicht abgelenkt und können sich nicht so sehr auf Jesus konzentrieren. Bis hin zu diesem Thema, okay, was heißt es eigentlich, einfach Jesus fokussiert zu sein, auf den Geist Gottes sensibel zu sein im Lobpreis, sodass man Leute in einem Gemeinde- oder in einem Gottesdienst-Setting leiten kann, in die Richtung, die Jesus einfach auf dem Herzen liegt. Mhm. Ja, und ja, wie gesagt, das waren ganz besondere Zeiten mit vielen besonderen Menschen. Du warst eine lange Zeit bei uns mit an den Drums am Start und wir haben Festivals oder Konzerte geplant in der Elim. Die Zeit mit Dave zusammen, auch visionär zu denken, das war ganz besonders. Die Begleitung von Rio Kühne und Babak in unserer Jugendzeit war ganz besonders, weil die ja auch absolute Fans waren von Lobpreiskultur, die irgendwie stark sein sollte unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Ja.
Ja, und natürlich auch sehr prägend war die Person von meinem Opa, Uwe Maurischat, der letztes Jahr verstorben ist, der eigentlich immer dieses zündende Feuer, die Leidenschaft, Jesus in den Mittelpunkt zu haben und den Geist Gottes freien Raum zu geben, ja, sehr stark geprägt hat und mich damit auch sehr ja, geprägt hat und auch die Art, wie ich Lobpreis sehe und mache.
Ja, ja. Du bist ja christlich aufgewachsen, hast gesagt, fast im Kreise der Mundsburg geboren. Wie waren so die ersten Jahre für dich? Also ich habe öfter gehört von Leuten, die ohne Jesus aufwachsen, ja, und dann hatte ich diesen Moment mit Jesus und dann war mein ganzes Leben anders. Die Leute, die mit Jesus gegangen sind, die sagen, ich hatte nie so richtig diesen Moment, wo ich gemerkt habe, Gott, du bist da und da ist mehr mit dir zu erleben, als ich vorher für Möglichkeiten habe. Ich selber merke, die Kinder wachsen gerade schon in Traditionen auf, die man selber mitprägt. Wie war das für dich damals? War es es war halt Teil deines Lebens mit dem Glauben oder gab es für dich schon irgendwann auch in der Jugend oder vielleicht auch davor in der Kindheit schon durch Kinderkirche oder so Momente, die für dich zündend waren, dafür, dass du selber für Jesus gebrannt hast?
Ja, hast du ganz richtig beschrieben. Ich bin christlich aufgewachsen in einem, ich würde auch sagen, recht charismatischen Haus. So, und hatte aber selber, das war ganz lustig und ich kann mich da wie ja heute einfach auch noch sehr plastisch dran erinnern. Ich glaube, mit 7 oder so war ich im Kindergottesdienst und dieses Lied, mein ganzes Herz gehört nur Jesus und so weiter, wurde gespielt. Damals noch mit Plakaten, der Text hochgehalten von Kindern und man musste das so mitnehmen. Und nach dem Gottesdienst saß ich zu Hause in der Küche und ich merkte, ich muss Jesus mein ganzes Herz geben. Das war irgendwie auf einmal so real und wichtig für mich, dass ich mich auf den Küchenhocker gesetzt habe und gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und ich würde sagen, das war so ein bisschen mein Bekehrungserlebnis neben der Bubble, in der ich aufgewachsen bin. Klar. Und wo es dann auch losging zu sagen, eine persönliche Beziehung zu Jesus und den Themen der Bibel irgendwie aufzubauen und selber zu haben. Dann gab es genau in der Jugendzeit auf jeden Fall, würde ich sagen, ziemlich großen Struggle in meinem Leben auch. Ich würde es gar nicht so als eine rebellische Phase oder so werten, sondern mehr so in die Richtung, ja, ist es wirklich alles wahr, was ich so gesehen und mitbekommen habe? Also eine recht doll zweifelnde Phase. So. Mhm. Und ich hatte in dieser Phase, das war Gold wert, einfach richtig gute Begleitung. So in meiner Familie, aber auch in meinem Freundeskreis. Wodurch ich am Ende durch diese recht Trouble-Phase richtig stark herausgekommen bin und gemerkt habe, okay, es gibt einfach in unserem geistlichen Alltag ja das Böse, das Gute und die kämpfen miteinander. Und die dunkle Seite will einfach alles da. Oh, jetzt sprechen wir fast im Star Wars Jargon.
Hol nicht dein Lichtschwert raus, du.
Alles daran zu setzen, dass das einbricht, ne, in einem, was man eigentlich glaubt oder für sich auch irgendwie als Wahrheit in Anspruch genommen hat. Und dort dann durchzubrechen und siegreich hervorzugehen, in der Weise zu sagen, das hat meine Beziehung zu meinem Gott einfach noch stärker gemacht und meine Wurzeln sind tiefer gewachsen und ich weiß, was mir niemand nehmen kann. Das hat mich auf jeden Fall dann durchs Studium, ich habe dann auf Lehramt Theologie und Musik studiert und die Religionskurse waren teilweise schon, ja, sehr, haben mich schon sehr ins Nachdenken dann gebracht. Aber wie gesagt, das, was ich früher erlebt habe und erleben durfte, war etwas, was mein Glauben nicht so doll rütteln konnte, dass es einbrechen würde.
Dadurch, dass du selber diese Themen durchlebt und erlebt hast wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ja, ganz genau.
So. Wann hast du dich taufen lassen?
Relativ früh wahrscheinlich, wenn man so eine Statistik, ich glaube mit 12 oder mit 11. Ja, okay. Also schon recht früh. Das war recht früh auch Thema, dadurch, dass mein Opa natürlich auch Pastor war und man ständig Taufen auch erlebt hat im Gottesdienst, darüber gesprochen. Und dann war eigentlich recht früh dann auch klar, ich will mich taufen lassen. Und jetzt habe ich wieder einen Faden, wo ich noch weitergehen wollte eben. Du fragtest ja dieser Jugendphase und so weiter. Es gab eine Phase, wo ich sehr stark, so bin ich auch ein bisschen aufgewachsen, mit den zwei Themen Gnade und Gesetz konfrontiert war. So. Dieses Thema, okay, wenn ich was Schlechtes mache, was macht das mit mir? Trennt mich das von Gott? Kann mich etwas von seiner Liebe trennen und nicht? Und ich glaube, in den 90ern war auch ziemlich doll die religiöse Kultur in unseren Kreisen auch noch eher gesetzlich geprägt und es floss auch immer so durch. Und das war für mich auf jeden Fall ein großer Struggle, nicht in der Freiheit der Gnade zu leben, sondern eigentlich viel stärker unter diesem, ach scheiße, wenn ich irgendwas tue, was mich von Gott trennt, dann muss ich mich wieder zurückarbeiten, dass ich nah an seinem Herz bin und so weiter und so fort. Und da kamen dann echt zur richtigen Zeit so Leiter wie Rio, wie Babak in der Elim, die uns in der Jugend sehr stark geprägt haben, und hat eigentlich ja, uns das Evangelium ordentlich ausgelegt und auch erklärt und uns damit hineingenommen. Und den Römerbrief zusammen durchzugehen und zu verstehen, welche Kraft das Kreuz einfach hat.
Ja.
Und wie wir darin Überwinder sein können, auf Jesu Gnade fokussiert zu sein, was etwas viel Befreienderes war. Und ich würde von da an auch so ein bisschen wie bei der Rakete den Booster gezündet hatte, weil man einfach gefühlt anders seinen alltäglichen Glauben dann leben konnte, mit einer anderen Perspektive, als ständig Angst zu haben, was falsch zu machen. Und ich war ein Junge, der sehr doll von Angst und Sorge geprägt war, etwas falsch zu machen. Und das war auf jeden Fall ein Befreiungsschlag auch für mein persönliches geistliches Leben.
Wow, richtig stark. Cool. Und wie würdest du sagen, was hatte Lobpreis in der gesamten Zeit? Wahrscheinlich hast du immer Musik gemacht, so wie ich dich kenne. Wie, also wahrscheinlich war das etwas, was dich getragen hat, aber gab es auch so persönliche Momente, wo du gerade selber gemerkt hast, zu Hause, wenn du irgendwie auch Songs mal geschrieben hast oder so, Lobpreis ist mehr als dieses Lieder singen und spielen, das geht darüber hinaus.
Ja, auf jeden Fall. Die Leidenschaft kam tatsächlich über das Musikalische. Und es floss dann zusammen mit dieser Leidenschaft, Jesus nah zu sein, würde ich sagen. Und dann zu entdecken, dass Musik und Kreativität etwas ja, von Gott Erschaffenes ist. Und dann da tief zu gehen und zu verstehen, welche Leidenschaft dieses Musikalische in Zusammenspiel mit dem Geistlichen für Einfluss und für eine Wirkung auf einen haben kann. Das war für mich auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger, wo ich dann richtig hungrig wurde, auch nach Musik, die genau das ausdrückten. Also diese einfach von der Musikalität, was richtig Exzellentes, aber gleichzeitig auch, wo man merkte, okay, wenn diese Musik spielt, dann verändert sich die Atmosphäre. Mhm. Und das war eigentlich immer mein Hunger, dann auch zu sagen, oh, das will ich auch. Das, danach sehne ich mich, das zu hören, aber das auch zu produzieren, zu gestalten. Und ich war recht früh eigentlich schon so auf dieser Suche nach Sounds, die einfach für mich ja, in gewisser Weise richtig exzellent und gut klangen, die von der, einfach schön waren, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich diese Sounds spiele, gepaart mit meiner Konzentration auf Jesus, dann kann man das dahin. So. Mhm. Und dann öffnen sich für viele Menschen auch einfach, ja, wie soll man es beschreiben, dann öffnet sich irgendwie der Himmel oder die Atmosphäre und die wird dann so stark davon geprägt. Und das war für mich zu Hause hier, wenn ich für mich gespielt habe, ein Thema und genauso wie wenn wir im Gottesdienst gespielt haben. Und dann zu überlegen, okay, Lieder selber zu schreiben, das war für uns damals schon irgendwie immer ein Thema, weil wir begeistert waren von unseren Vorbildern, Hillsong United und Bethel, die ständig jedes Jahr Hillsong Young and Free ein neues Album rausgehauen haben und man eigentlich dabei war, zumindest ich, diese Songs durchzuhören und auf der Suche zu waren, okay, was ist so, was ist das i-Tüpfelchen, das Gold auf diesem Album? Und dann zu überlegen, okay, lass uns doch selber auch was schreiben in unserer Sprache. Damals ging es dann sehr doll, du erinnerst dich bestimmt, dieses Thema, singen wir Englisch im Lobpreis oder singen wir Deutsch? Und die Englischen auf Deutsch zu übersetzen, war oftmals holprig. Und in der deutschen Lobpreisszene gab es noch nicht so viel wie heute. Ja. Und dann war auch was unsere Leiter uns dann ans Herz gelegt haben, schreibt doch selber. Dann haben wir Songs, die aus unserem Herzen herauskommen, aus der Mitte unserer Gemeinschaft so. Und die unsere Kirche einfach prägen. Plus wir können mit unseren Songs auch den Weg prägen, den wir als Kirche gehen wollen.
Absolut.
Und so haben wir das gemacht und das war cool. Das hat Spaß gemacht und macht nach wie vor große Freude.
Wie viele Instrumente spielst du eigentlich? Klavier hast du erwähnt?
Ich habe Klavier gelernt, ja, und im Studium musste man noch ein zweites Instrument lernen, das war Schlagzeug. Und Gesang habe ich noch studiert. Das sind so die drei Hauptthemen musikalischer Art, die ich ja, verfolge. Ein bisschen Gitarre, ich mag Gitarre spielen, ich kann es nicht so gut, aber ich dachte immer, vielleicht werde ich irgendwann auch ein Lobpreisleiter, der mit der Gitarre vorne spielt. Nee, das kam dann nie so zustande. Deswegen ist es genau Klavier, Schlagzeug, Rhythmus und so weiter mein Hauptthema.
Cool. Cool. Und du hast es schon erwähnt, ich erinnere auch zur Zeit damals mit Hillsong United, vor allem das Album, was sie dann rausgebracht hatten, wo auch Scandal of Grace drauf war. Das war schon eine sehr besondere Zeit, hatte ich so das Gefühl, wo so ein ganz neuer, sehr sphärischer Sound irgendwie aufkam, der, der Impact von Musik, Musikalität und auch Sounds gepaart mit dem Inhalt sind wirklich besonders. Ich merke das bis heute, wenn ich irgendwie Radio an habe oder so, was selten vorkommt, wie ich manchmal es wegschalten muss, nicht weil ich sage, das passt mir nicht, aber einfach du spürst zu dem Inhalt die Vibes, die halt so mitkommen. Voll. Gefühlt könnte man die Vibes mit anderem Inhalt verpacken und es hätte einen ganz anderen Effekt. Und das fand ich bis heute so spannend, auch in der geistigen Dimension, was du eben angesprochen hast, auch im Kontext von Lobpreis, wie die richtige Ausrichtung von Songs und von Inhalt dieser Lieder, wie maßgeblich das ist für was es in einem halt auch auslösen kann. Ich möchte nicht davon sprechen, dass Lobpreis sehr gefühlsbetont oder emotional ablaufen muss. Es ist natürlich eine Art, wie Gott uns berührt und wie wir Hunger bekommen nach mehr. Aber wie das einfach einen Einfluss hat auf den gesamten Lobpreis, den wir machen, praktizieren oder auch wie gewisse Sachen beim Hängen bleiben. Also ich weiß, wie gesagt, der Song Scandal of Grace, ich weiß nicht, wie lange der in meinem Ohr die ganze Zeit auf Repeat mit mir mitlief. Wo ich sage, wow, das hat mich maßgeblich geprägt. Aber gab es noch weitere Bands außer Hillsong United, wo du sagst, die haben dich so mit beeinflusst?
Ja, auf jeden Fall. Als wir damals sprachen, hast du immer mal wieder Bands vorgeschlagen, die ich nicht kannte. Ich glaube, du bist da noch viel stärker drin, die gesamte Breite der Lobpreisszene zu spüren. Aber ich bin irgendwie, ja, Bethel hatte einen doll prägenden Einfluss auf mich. So Elevation, als die mit ihrem, ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Album das war, aber gefühlt vor, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren, als da das richtig losging. Mhm. Das war schon mit Here As In Heaven auch mächtige Songs, die irgendwie genau in diese Kerbe auch schlugen. Zu sagen, was den Sound angeht, das Musikalische, aber auch dieses Geistliche mit hineinzunehmen. Das war auf jeden Fall richtig stark. Und so im letzten Jahr hat mich auch doll Jeremy Riddle geprägt. Mhm. Also er ist ja dann aus der Bethel raus, nach Anaheim und so weiter, hat dann auch sein so Solo-Projekt irgendwie gemacht oder im kleineren Rahmen. Aber das hat mich echt total abgeholt. So sein Song Returning auf dem Album von der Anaheim Church, wo, ja, ich glaube, thematisch holen mich Songs besonders ab, die Jesus absolut im Fokus haben, die das Gospel of Grace einfach im Fokus haben und diesen Punkt der Hingabe. Mhm. Und ich finde, das macht ein Jeremy Riddle, das strahlt er mit seiner ganzen Person aus. Und das verpackt er auch in seine Songs. Und wenn man das hört, dann schwingt mein Herz da einfach mit ein. Zu sagen, ja, das will ich auch. So, ich möchte dir auch einfach bedingungslos hingegeben sein, Jesus, und auf dich ausgerichtet sein und in der Weise durch meinen Alltag laufen. Mhm. Und
das war. Wie sehr prägt dich, ich meine, die Songs sind das eine, was man erlebt, wo man in Gottes Gegenwart eintaucht. Und dann danach geht ja quasi das normale Leben irgendwie weiter. Es ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag einen Lobpreis-Gottesdienst macht. Mhm. Besten Gäste vielleicht, aber ich merke das auch im Alltag mit den Kids. Wie begleitet dich quasi Lobpreiskultur abseits von der Bühne, von der Musik, von dem Song selber spielen, hören? Wie weit würdest du sagen, schwappt das in deinen Alltag mit rein, also Lobpreis als solches zu leben? Was ist das für dich?
Das ist ein großes, schönes Fass. Ich glaube, jeder kennt die Phrase, Lobpreis ist mehr als nur Musik auf der Bühne, es ist ein Lebensstil.
Ja.
Aber diese Aussage ist irgendwie nach wie vor so wahr, wie die Floskel einfach nur dahergesagt ist. Ich glaube, wir sind die Wir sind die Schöpfung, Gottes Kreation. Und grundsätzlich liegt in der Schöpfung, dass sie dem Schöpfer anbetet oder ihm in irgendeiner Form Ehre erweist, ihm dankbar entgegenstrahlt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, liegt es tief in uns, dem Schöpfer Ehre zu geben. Auch wenn ich in meinem Alltag ganz oft merke, dass ich auch gerne meiner Schöpfung Ehre gebe. Oder den Dingen, die ich irgendwie hervorgebracht habe, darauf zu schauen. Und da liegt dann, glaube ich, auch sagen wir mal, eine gewisse Spannung oder Herausforderung, dann immer wieder zu schaffen, zu sagen, Moment mal, der Finger geht wieder zurück auf Gott, der der Boss ist. Ohne ihn würde ich nicht hier stehen, wo ich bin. Ohne ihn könnte ich nicht das, was ich jetzt kann. Und er ist auch in der Lage, mir ganz schnell das zu zeigen, mich zu segnen, aber auch durch Situationen hindurchgehen zu lassen, indem ich ganz doll merke, ups, ich bin ja nicht abhängig von dem, was ich weiß und kann, sondern ich bin abhängig von dem, wer Gott ist und was er ausmacht. Mhm. Und deswegen versuche ich eigentlich in meinem Alltag, mich immer wieder daran zu erinnern, zu sagen, ich möchte und bin abhängig von dir, Gott, denn von dir fließt meine Kraft. Ich merke, wie schnell ich hatte dir erzählt, im März, April hatte ich so eine Phase, wo ich ziemlich doll aus der Bahn geworfen wurde. Und wie schnell unser Körper, Geist und Seele, unsere Emotionen von unterschiedlichen Events ganz schnell irgendwie einen in ein Loch fallen lassen können. Wo man nicht selber so schnell wieder rauskrabbeln kann. So. Und dann eigentlich immer wieder zu sehen, okay, Jesus, du bist es, den ich absolut brauche, in jeder Facette meines Lebens, in all dem, was ich denke, fühle und kann und auch in dem, was ich nicht kann und nicht weiß. Und das ist eigentlich mein fast tägliches Gebet, zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles, was ich bin, was ich habe, was ich nicht habe, was ich weiß, was ich nicht weiß. Ich brauche dich und ich möchte dein Licht einfach heute sehen. Das ist für mich einfach auch schon der erste Schritt, Lobpreis zu leben im Alltag. Und das auch irgendwie meinen Kids mitzugeben. Hey, wir brauchen Jesus, dass er uns heute zeigt und hilft bei den Dingen, die so auf uns zukommen.
Ja.
Ja, deswegen spielt Hingabe für mich ein ganz großes Thema irgendwie, was meinen persönlichen Lobpreis angeht. Und somit spielt das auch viel in mein alltägliches Leben rein. Musikalisch aber natürlich auch. Weiß nicht, ob du da auch noch hin wolltest. Aber
unbedingt. Ja, es ist spannend, dass du es gerade sagst. Das hängt für mich ja auch zusammen. Das, wie wir ja beide ja Songs schreiben und geschrieben haben, ist ja sehr davon beeinflusst, auch worin man gerade steckt, was man gerade miterlebt. Daran aber auch den Fokus, so wie David es immer geschafft hat, in der Bibel, immer wieder, selbst in meinem Struggle, klar zu sehen, wer der Herr ist. So. Das ist ein Song, auch der mich vor kurzem halt mega geprägt hat, The Battle Belongs to You. Der Sieg gehört Jesus allein und auch der Kampf am Ende des Tages, der in meinem Alltag steckt, gehört ihm. Und den Kampf kämpft er. Und wie oft es bedeutet für uns, sich selber zurückzustellen, auch wenn man, also ich persönlich bin einer, ich nehme gerne Dinge selbst in die Hand und möchte zu einer Lösung führen. Und wie ich dann merke, im Kontext der Lobpreiskultur, im wirklichen Alltag, sich selber zurückzustellen, zu sagen, Jesus, es ist dein Kampf. Ich sehe hier eine Herausforderung, die kann ich nicht selber durchbrechen. Wenn ich jetzt Druck ausübe, bringe ich eher das, was vor mir steht, zum Platzen oder mache etwas kaputt. Und dann ganz bewusst zu sagen, so okay, du wirst mir die richtigen Schlüsse, du wirst mir die richtigen Schritte zeigen, damit das Thema gelöst wird und danach wieder in ein Positives gedreht wird. Und damals hattest du in der Youth eine Predigt gehalten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ging um das Herz. Du hattest auch eine Illustration mitgebracht, wie das Herz das Blut durchpumpt und sowas alles. Und ich war damals in der Phase, wo ich an dem Song Jesus allein geschrieben hatte. Und ich so wirklich rumrannte, sagte so, Jesus, ich hatte damals mit Chris Laurinia in dem Song die Verse geschrieben, als wir damals nach Schwabach gefahren sind zu deinem Opa. Das war richtig cool und hatten da die Verse zusammen ausgetüftet, weil wir eh so viel Zeit hatten auf der Fahrt. Und sehr viel diskutiert und dachten so, hey, wir wollen wirklich so einen hinleitenden Song schreiben. Aber die Bridge war so etwas, was immer noch so offen war. Und ich hatte auch eine Idee schon melodisch dafür, aber der Inhalt fehlt am Ende. Und genau die Predigt, die du halt dann gehalten hattest und gepredigt hattest, war halt so prägnant, weil das, was wir machen, was wir in Jesus finden, was wir am Kreuz finden und was wir in der Erlösung durch das Kreuz letztendlich finden, sollte ja irgendwann in einen Ausdruck kommen im Leben. Hm. Und diese Aussage, dir gehört mein Herz, also dieser alle Ehre, dir gehört mein Herz, ist deswegen für mich auch so prägnant und so stark, weil es letztendlich bedeutet, wenn ich ihm mein Herz gebe, mal rein biologisch gesprochen, dann gebe ich ihm meinen gesamten Alltag, jeden einzelnen Schritt. Das, was mich am Leben hält, ist das Herz, was pumpt, was Gott so geschaffen hat. Mhm. Und das ist auch bedeutet, dass er eben sagt, die Dinge halt niederzulegen. Ne? Das werde ich nie vergessen, dass ich während der Predigt dann die Idee hatte dafür, auf eine Melodie, die ich schon im Kopf hatte. Das war total spannend. Und ich währenddessen, ich schicke dir die Aufnahme mal bei Gelegenheit, ja, während der Predigt noch das in meine Sprachmemo reingetickert hatte. Das war der Hammer. Ja, und wieso letztendlich Alltag und Leben in Christus auf einmal zusammenkommen und die Dinge in einem halt weiterleben. Ne? Bis heute, wenn ich vor meinen Kindern stehe, in einer Herausforderung und mich bewusst zu entscheiden habe, so, ne? Wo lege ich dann die Dinge in meinem Leben nieder, wo ich vielleicht dann wütend sein könnte, wo ich vielleicht aufgebracht sein könnte oder ja, falsch reagieren könnte, ne?
Ja. Ja, total. Und ich finde, das ist aber auch einfach menschlich, ne? So, wir sind alle unterwegs. Keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und auch keiner hat, also selbst die durchstudiertesten Theologen, ne, sind fehlerhaft. Und ich glaube, wir müssen uns da überhaupt nicht in dem Licht stellen, zu sagen, oh, guck mal, was ich alles schon gelernt habe oder so. Mhm. So viele Fehler, die ich auch mache und machen darf. Wie du sagst, die große Frage ist, wo führt mich das hin? Mhm. So, ne? Und ich glaube, der richtige Ort ist, wenn uns das zu Jesus führt, von dem alle Gnade irgendwie fließt und auch alle Ideen, wie man etwas weitermachen kann. Will nicht sagen, dass Studieren falsch und schlecht ist. Ne? Ich glaube, das muss einhergehen, zu sagen, ich will für mich lernen, auch von Leuten, die weiter sind als ich, die professionell sind, aber genauso auch sensibel sein für die bestimmten Situationen, in der Jesus einfach in mein Herz sprechen möchte. Und ich glaube, dann sind wir am aufnahmebereitesten, wenn unser Herz hingegeben ist und vor ihm liegt und nicht so vollgestopft ist mit anderen Themen.
Ja. Du bist ja auch Teil und hast ja auch mit Gunnar zusammen in Hamburg das Lobpreis-Leiter-Netzwerk initiiert. Und in diesem Rahmen für mich ist so die Frage, ihr macht das jetzt schon ein paar Tage, was ist so eigentlich für den Norden, dazu gehört Hamburg ja definitiv auch, was ist so grundsätzlich eure Vision, was wünscht ihr euch, warum macht ihr das und warum, was ist das, wonach ihr euch sehnt unter den Gemeinden, was offenbar werden kann oder was bestenfalls offenbar werden sollte?
Ja, wir hatten damals 2019 das Worship Festival für den Winter geplant. Mhm. Und da war ich mit das erste Mal in diesem Leitungsteam von diesem Worship Festival mit Gunnar. Er hat dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und in diesem Zuge, da waren auch Jerry und Julie von Yada Worship mit dabei.
Ja.
In dem Zuge haben wir überlegt, in die Richtung, ey, es ist doch eigentlich schade, dass wir richtig coole Events machen in Hamburg, von denen alle begeistert sind, auch noch ein, zwei Wochen danach, aber danach verlieren wir uns völlig aus den Augen. Jeder geht so seines Weges, bis wir uns in einem Jahr irgendwie wiedersehen zu einem coolen Event oder so. Mhm. Und mir kam in der Zeit so stark aufs Herz dieses, was Jesus sagt in Johannes 17, ab Vers 20, wo er, ich glaube, so betet, dass er sich wünscht, so dass wir so eins sind, wie er und der Vater eins sind.
Ja.
Und ich muss es jetzt in meinem Wortlaut sagen, denn darin wird Jesus sichtbar. So, ich glaube, in der Schlachter oder so heißt es denn, auf dass die Welt erkennt, wer ich bin, so nach dem Motto. Und das war für mich so, wieso erkennt die Welt Jesus, wenn wir eins sind? Und dann war das für mich einfach ein Schlüsselding, zu sagen, Jesus, ist das so wichtig, dass wir irgendwie eins sind, mhm, und nicht jeder in seiner kleinen Glaubensgemeinschaft ist und sein Ding macht, damit die Welt, damit Hamburg erkennt, wer er ist. Und ja, dann, das kam mir so stark aufs Herz, zu sagen, deswegen brauchen wir eigentlich nicht nur ein schönes Event im Jahr, sondern wir brauchen, dass wir miteinander, nebeneinander stehen, unterwegs sind, um Jesus sichtbar zu machen in unserer Stadt, damit er zum Zuge kommt. Und darauf ist dann diese Idee der Lobpreisleiter-Community entstanden. Wir hatten überlegt, okay, machen wir so ein Gemeinschaftsnetzwerk mit allen Lobpreisern aus dem initiiert aus dem Worship-Festival, oder starten wir das auf Leiterebene? Und die Idee war, das auf Leiterebene zu starten, mit der Hoffnung, dass sich das dann in alle Mitglieder hinunter zieht. Ja. So. Ja. Die Idee war, als Leiter einfach stark Einheit zu leben und so die Gemeinden zu verbinden. Und ich hatte auch vor diesem Worship-Festival, in Jahren davor, dieses Gefühl, dass das auch irgendwie eine Stärke unserer Generation ist. Ja. Viele Generationen vor uns, da hatte man so dieses Gefühl von, die Gemeinden lagen so in Konkurrenz, teilweise in Clinch, und man konnte gar nicht richtig miteinander arbeiten. So, und damals war das auch immer ein spannungsgeladenes Verhältnis zwischen Elimkirche und Arche Stelling. Mhm. So. Mhm. Aber als wir die Jugendband der Arche Stelling bei uns hatten, davon war gar nichts zu spüren. So. Ja. Und da merkte ich, ist ja interessant, dieses, was in der letzten Vergangenheit irgendwie so schwierig war, könnte durch uns eigentlich aufgebrochen werden. Und wir können Freunde und Verbindungen über vielleicht unsere theologischen Grundansätze, die manchmal unterschiedlich zu sein scheinen, schaffen, damit wir Einheit leben können und Jesus sichtbar wird. Und das schlug irgendwie nach wie vor in meinem Herzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir initiieren das, wir starten das, wir hatten das von Gott aufs Herz gelegt bekommen und gucken, was daraus wird und wie sich das weiterentwickelt.
Ja. Richtig stark. Cool. Ja, umso schöner, dass du mit hier in unserer Runde bist und auch Teil im Lighthouse-Kontext vom Worship-Netzwerk bist, weil es jetzt nicht den gleichen Herzschlag trägt, diese ganzen Barrieren aufzubrechen, auch dominationsübergreifend. Finde ich vor allem auch total besonders wichtig, einander trotzdem zu schätzen. Mhm. Nicht zu sagen, der eine ist richtiger als der andere, sondern zu sagen, wir alle glauben an Jesus Christus. Das ist das Fundament, auf das wir uns stellen. Wir wissen, er ist für uns am Kreuz gestorben, wieder auferstanden, sodass wir Leben haben und ewiges Leben haben. Und in diesem Sinne auch zusammen zu laufen und auch vielleicht einander auch mal zu korrigieren. Das finde ich ist auch eine ganz große Chance in der heutigen Zeit. Mhm. Und ja, gibt es noch einen anderen Punkt, wo du sagst, so, das wünschst du dir in den nächsten Jahren zu sehen, was du vielleicht heute vermisst, oder ja, wo du vielleicht einfach visionär sagst, so, danach sehne ich mich.
Ja. Ja, ich, ja, tatsächlich. Also über den Netzwerk- und Einheitsaspekt hinaus, ne, sehne ich mich nach einer neuen Leidenschaft und Tiefe in unseren Lobpreiszeiten in den Gemeinden. So, ich merke, die Zeit von Corona, wo wir alle zu Hause waren und teilweise Worship-Sessions über den Bildschirm hatten, das war schon eine merkwürdige Zeit. Ich würde nicht sagen, dass sie immer schlecht war. Nö, das ich kann auch Jesus begegnen durch eine Worship-Session am Bildschirm. Aber irgendwie hat diese Zeit doch was mit allen gemacht. Und ich spüre an so vielen Stellen, ja, viel ausgelastet sein und eher passiv zu sein, als aktiv mitzugestalten. Mhm. Das zieht sich irgendwie durch die Bank weg. Und ich sehne mich eigentlich nach Gottesdiensten, wo die Church einfach wieder eine neue Leidenschaft und ein neues Feuer im Lobpreis entdeckt. Und merkt, ja, wie das meinen Alltag dann auch weiter prägen darf und soll. Und das, danach sehne ich mich eigentlich. Und ich vermute, danach sehen sich fast alle Lobpreisleiter. Aber ja, wirklich. Und da war das Worship-Festival, was wir jetzt letzten Monat gemacht haben bei uns im Planten und Blumen, irgendwie eine besondere neue Initialzündung. Weil wir solche Momente über den Tag verteilt hatten. Mhm. Und ich liebe das in der Worship-Zeit, einfach auf die Leute zu schauen, wie sie leidenschaftlich im Lobpreis stehen. Es gibt fast nichts Schöneres, als Menschen dabei zu beobachten, wie sie Jesus von ganzem Herzen anbeten.
Die Gedanken eines Lobpreisleiters an Riveled hier.
Diese Instagram-Memes, ne? Immer wenn gebetet wird und der Lobpreisleiter.
Genau.
Nee, Spaß. Ja, und ja, einfach irgendwie eine unsere gläubigen Freunde, Geschwister und Verwandten so in der Weise wieder Jesus anbeten zu sehen in unterschiedlichen Kontexten, dafür schlägt mein Herz und danach sehne ich mich eigentlich.
Ja. Richtig stark. Gutes Schlusswort, Mike. Okay. Sehr auf den Punkt gebracht. Ja. Möchte ich damit unterstreichen. Hm. Hey, wie cool, dass du heute hier warst. Wie cool, dass du es dir komplett angehört hast, in Jesu Namen. Ich bete wirklich, dass dieses Format dich segnet, dass du für dich persönlich in deinem persönlichen Glaubensleben etwas mitnimmst, was dich trägt, was dich weiter voranbringt. Dass du vielleicht einen kleinen Aspekt aus diesem Gespräch mitnimmst, wo du sagst, das hat mich jetzt inspiriert, in meinem Leben mit Jesus einen weiteren Schritt zu gehen. Das wünschen wir uns sehr und freuen uns, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Bis dann.